Thema heißt ja heute, wie leben wir rentabel? Als ich die Überschrift las, musste ich erstmal nachgucken, was heißt eigentlich rentabel? Ich habe immer überlegt, aber dann habe ich nachgeguckt und es heißt gewinnbringend. Ja, und da überlegt man sich, wie bringe ich mein Leben gewinnbringend? Was meint ihr wohl? Ob es vielleicht, wenn wir viel arbeiten und viel Geld haben, oder wenn wir im Lotto gewonnen haben, was machen wir, wenn wir im Lotto haben? Welchen Traum erfüllen wir uns da? Was für Träume habt ihr? Oder das Geld irgendwo anlegen? Aber in meiner Bibel steht in Sprüche 11, 28, ein Mensch, der sich auf seinen Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Oft hört man, warum lebe ich eigentlich? Nur zum Essen, Trinken, Arbeiten? Ist das alles? Ich hatte mal so ein Schweinchen gehabt, wenn ich da Geld gesammelt habe bei meinen Senioren, dann hieß es immer, wenn wir was reingemacht haben, war das schon alles? So fragen die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und bevor ich Jesus begegnete, befasste ich mich mit allem, was so exzentrisch war, was Esoterisches angeht. Aber ich habe eins gelernt, das ist alles nichts. Das führt alles zum Tod. Jesus aber kann dir ein besonderes und ein brandneues Leben schenken. Und nur Jesus, Jesus allein. Und Bertrand Russell, das war ein Philosoph, der sagte einmal, solange man nicht annimmt, dass es einen Gott gibt, bleibt die Frage nach dem Ziel des Lebens offen. Wir wissen eigentlich nicht. Und wenn wir wirklich wissen wollen, warum wir eigentlich leben, müssen wir mit Gott anfangen. Durchschnittlich leben wir so ungefähr heutzutage 80 Jahre. Das heißt 29.200 Tage. Und ich glaube, dass es eine gewinnbringende Investition ist, und die Zeit zu nutzen, um herauszufinden, was Gott mit mir vorhat. Ja, wie mache ich das jetzt? Wer kann mir das sagen? Gottes Absicht mit dir, wie du gewinnbringend leben kannst, steht einfach in der Bibel. Sie ist unsere Gebrauchsanweisung für unser Leben. Lass nicht Menschen sprechen oder dir Ratschläge geben. Da kannst du, wenn du 10 fragst, der sagt dir das, der sagt dir das, der sagt dir das, und zum Schluss weißt du überhaupt nicht mehr, was los ist. Sondern lies in deine Bibel. Dein Leben ist es wert, dass du dir wirklich Zeit nimmst, die Bibel zu lesen und, ganz wichtig, in Ruhe darüber nachzudenken. In Kolosser 1,16 steht, denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Ohne Gott hat das Leben irgendwie keinen Sinn. Es ist belanglos und es ist oberflächlich. Wir bringen so schnell den Tag um. Wir kreisen eigentlich oftmals um uns selbst dann. So sagt der Prophet Jesaja, vergeblich habe ich mich abgemüht. Für nichts und wieder nichts habe ich meine Kraft vergeudet. Hiob sagte, ganz ohne Hoffnung schwinden meine Tage und ich bin es satt, ich mag nicht weiter kämpfen. Mein ganzes Leben ist doch ohne Sinn. Und ich frage euch, ist das nicht ein Trauerspiel? Ich bin ja viel mit Senioren zusammen und habe vieles schon in Pflegeheime erlebt. Und da ist etwas anders als bei uns in der Welt. Hier müssen es oftmals, wenn man kommt zu Besuch oder was ist, große Geschenke sein. Wir sehen, was kriege ich da? Aber diese Leute brauchen das nicht mehr. Sie haben plötzlich erlebt, dass das nicht alles ist, sondern sie brauchen Hoffnung. Und dass jemand da ist, ihr die Hand nimmt, da es Zeit hat für sie, Zeit jemand hat, ihnen zuzuhören. Und das brauchen sie. Und Hoffnung ist genauso wichtig wie Wasser und Luft. Und Gott sagt, ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gehe wieder durch in die Zukunft und Hoffnung. Die Bibel sagt weiter in Epheser, Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten. Oder uns auch vorstellen können. Wir haben oftmals so eine Vorstellung und wir begrenzen oft Gott. Aber er kann viel, viel mehr. Wir sollten ihn nicht begrenzen. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Wir müssen uns immer bewusst machen, wir brauchen ein Ziel im Leben. Wir hatten zu Hause, als die Kinder noch klein waren, hatten wir so einen Hamster, so einen kleinen. Und der hatte ein kleines Laufrad im Käfig. Und er bewegte sich, in einem irren Tempo bewegte der sich. Und trotzdem kam er nirgendwo hin. Und wenn wir drüber nachdenken, geht es uns nicht viele genauso? Der Apostel konzentrierte sich auf sein Ziel. Er hat fast im Alleingang das Evangelium im gesamten Römischen Reich verbreitet. Er sagte, eines steht fest, ich vergesse, was dahinter ist. Und ich konzentriere mich auf, was da vorne ist. Und wenn denn Gott es nicht anders wollte, dann hätte er uns Augen im Hinterkopf auch gemacht. Aber er hat uns nur Augen nach vorne gerichtet. Und oftmals verlieren wir unser Ziel aus den Augen. Wenn man was erreichen will, kann man nicht auf alle Hochzeiten tanzen. Dann sind wir so ein Ping-Pong-Pong. Alles wollen wir und doch geht nichts. Und wir leben in einer Zeit, wo Stress und Burnout so richtig so zum Modewort geworden ist. Setzen wir doch einfach Prioritäten. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Man kann viel tun und doch nicht das Ziel erreichen. Unsere menschliche Weisheit, Verstand sagt, mach du doch alles selbst. Und wir sammeln Anerkennung, Streicheleinheiten, fein gemacht. Aber strecke aus nach der Ehre und Anerkennung. Wir wollen am liebsten immer irgendwo eine Medaille haben oder eine Ehrenurkunde. Und Gott sagt aber, es liegt an dir. Wenn du den Weg menschlicher Anstrengung gehst, wirst du Schiffbruch erlernen. Aber wenn du mir die Ehre gibst, dann bist du mir ewiges Leben. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, gerade in den Schwachen. Und dass es in ihm alle Dinge möglich sind, wie schwach wir auch immer sein möget. Ihr könnt alle Dinge vollbringen durch ihn, der euch mit seiner Kraft ausgerüstet hat, durch Jesus Christus. Und der irische Schriftsteller Georg Bernard Shaw schrieb, dies ist die wahre Freude im Leben, für ein Ziel gebraucht zu werden, welches ich es selbst ein ganz großes erkenne, eine treibende Kraft zu sein, anstatt nur eine kleine Motte, die sich mit Nörgeln und Jammern über die Schwierigkeiten des Lebens die Zeit vertreibt und darüber verzweifelt, dass die Welt sich nicht anstrengt, diese Motte glücklich zu machen. Das wollen wir auch oft. Die anderen sollen uns immer glücklich machen. Auf der Erde haben wir viele Möglichkeiten zu wählen. In der Ewigkeit haben wir nur zwei Möglichkeiten. Himmel oder Hölle. Wenn du Jesus hier kennst und liebst und mit ihm Gemeinschaft hast, wirst du auch mit ihm Gemeinschaft in der Ewigkeit haben. Begreife es einfach. Es gibt mehr als das Hier und Jetzt. Dieses Leben ist nur eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und wenn wir das im Herzen verinnerlichen, werden wir anders leben. Je enger wir Gemeinschaft mit Gott haben, umso umsichtiger und kleiner werden die Dinge, die sonst so wichtig für uns waren. Winfried und ich waren damals im Theaterclub, Tanzschule und so weiter. Aber da sind wir alles nicht mehr. Nicht, weil wir es nicht dürfen, sondern wir haben kein Interesse mehr dran. Es ist alles weg und abgefallen. Und wir nutzen unsere Zeit und unser Geld sinnvoller. Wir rennen auch keine aktuellen Trends mehr hinterher. Oder Moden. Uns ist völlig egal, ob wir innen sind Wie meine Cousine sagt immer, sie muss innen sein. Aber das ist gar nicht mehr so wichtig. Wenn mir vor 10 Jahren einer gesagt hätte, dass ich hier 4-mal in der Woche zur Gemeinde gehe, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Ich konnte mir sowas überhaupt nicht vorstellen. Aber jetzt ist es auch kein Muss, sondern es geht gar nicht mehr anders. Ich muss einfach, aber ich weiß nicht. Je mehr wir Gemeinschaft mit Jesus haben, legen wir mehr Wert aus echten Beziehungen und auf Charakter als auf Ansehen und auf Geld. Auf einer Tankstelle war ein Schild aufgehängt, darauf stand: Wussten Sie, dass der Reifen, der 100 Gramm zu wenig Luft hat, den Kraftstoffverbrauch um 1% steigert? So ist es, wenn wir unser eigenes Leben ohne Gott führen wollen. Denn wenn oft sagt man, bei uns ist die Luft raus, und dann sind wir nervös und alles so viel, ne? Um aus unserem Leben einen Gewinn zu machen, ist das Wichtigste, immer die Ewigkeit im Blickfeld zu behalten. Man kann unser jetziges Leben mit einem Eisberg vergleichen. Das Jetzt, das Heute, ist die sichtbare Spitze des Eisberges. Die Ewigkeit liegt unter der Oberfläche, der Wasseroberfläche. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Im Himmel werden wir wieder vereint sein mit unseren Lieben, die für uns verstorben sind und die an Jesus glaubten. Und es wird kein Leid und keine Tränen mehr geben. Wir werden für unsere Treue auf der Erde belohnt werden. Und eines Tages wird Jesus auch zu uns mal sagen: Komm her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich Gottes in Besitz, das er seit der Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Gott hat einen wunderbaren Plan mit euch. Und es hört mit dir, aber er hört hier auf unserer Erde nicht auf. Das Beste kommt noch. Wir werden nicht hier alles erleben. Gott bietet dir eine Chance an, die weit über dein Leben hinausgeht. In Psalm 33 lesen wir: Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. Für viele Menschen ist der Tod ein Tabuthema und manchmal geschieht es kurz bei Beerdigung. Wenn wir aber zum Vater eine Beziehung durch Jesus haben, brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben. Der Tod ist zwar die letzte Stunde deines Lebens auf dieser Erde, aber es ist auch gleichzeitig eine Geburtsstunde deines ewigen Lebens. Genauso wie meine Kinder 9 Monate in meinem Bauch zugebracht haben und vorbereitet sind für das Leben heute, so ist auch das Leben auf dieser Erde eine Vorbereitung auf das Nächste. Ich habe keine Angst vor dem Tod, er ist nur eine Tür zu Jesus. In Hebräer 13 steht: Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs in die Stadt, die kommen wird. Unser Leben ist zum Vergleich der Ewigkeit kurz. Aber wir sollen immer daran denken, mit ewigen Folgen. Es wäre klug, immer so zu leben, als wäre es der letzte Tag. Im 1. Johannes steht: Die Welt vergeht und mit ihr alle Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, der wird ewig leben. Jakobus stellt auch die Frage: Was ist euer Leben? Denkt mal darüber nach. Viele junge Leute gehen heute gerne zu Partys. Sie wollen möglichst viel Spaß haben. Oder hättest du das Leben nur für ein Spiel? In der Moabit hier, wenn man hier durchfährt, da sind ein Spielsalon gegen anderen Spielsalon. Dann willst du möglichst viel gewinnen. Und schauen wir uns einen Marathonläufer an. Der wird viel Wert auf Ausdauer legen. Wenn wir aber mit Gott gehen wollen, müssen wir unsere Auffassung vom Leben hinterfragen. In der Bibel heißt es: Passt euch nicht dem Maßstab dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden. welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem Fall, was Gott gut und gottgefällig und vollkommen ist. Manchmal bilden wir uns ein, wir haben schon so einen Heiligenschein um uns, dass wir kaum in die Tür hineinpassen. Unsere Schulterblätter fangen dann an zu jucken und wir denken, dass uns da schon Flügel gewachsen sind. Aber Gott stellt uns dann auf die Probe und zeigt uns somit unsere Schwäche. Gott forderte Abraham heraus und stellte seinen Glauben auf die Probe, als er verlangte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Gott prüfte, als er diese Jahre, 7 Jahre arbeiten ließ, damit er sich Rahel als Ehefrau verdienen konnte. Adam und Eva scheiterten im Garten Eden und auch David meisterte seine Prüfung nicht alle. Ich finde, es ist immer wieder toll, dass die Bibel so lebensnah ist. Sie erzählt nicht nur von Siege, sondern auch von Scheitern. Aber es gibt auch Beispiele, die Herausforderungen bestanden, wie Jesus, Ruth, Esther und Daniel. Gott ist immer dabei. Er sieht uns und unser Leben ist eine Herausforderung. Er sieht dich nicht nur in großen Dingen, er sieht uns nicht, wenn wir hier vorne stehen im Rampenlicht, sondern er sieht auch, wenn ihr auf der Straße mal ein Stück Papier aufhebt oder wenn ihr jemand die Tür öffnet. Hier in unserem ganzen Leben müssen wir uns bewähren. Gott will uns unsere Schwäche zeigen, um uns auf mehr Verantwortung vorzubereiten. Denn wir wollen ja mal mit ihm regieren. Wie sieht es aber nun aus, wenn wir beten, ihn preisen und loben und wir fühlen seine Gegenwart nicht mehr? Was dann? König Hiskia hat das auch erlebt. Gott ließ Hiskia tun, was er für richtig hielt. Er wollte prüfen, wie es in seinem Herzen aussieht. Hiskia hatte lange Zeit eine Beziehung zu Gott, aber an einem entscheidenden Punkt ließ Gott ihn alleine laufen, um zu sehen, wie er reagiert und auch keinen Schwachpunkt zeigen, auf das er auch erkennt, dass Gott ohne seine Barmherzigkeit, ohne seine Hilfe nichts, aber auch gar nichts geht. Uns muss ganz bewusst werden, dass nichts, aber auch gar nichts in deinem Leben bedeutungslos ist. Alles, was wir erleben, hat einen Sinn und einen Zweck. Und jeder Tag ist wichtig, jede Stunde, jede Minute vergeuden wir nicht sinnlos. Jeden Tag, den wir leben, ist eine Chance, in der Abhängigkeit von Gott zu wachsen. Gott liebt uns und er will, dass wir wachsen. Er schenkt uns seine Gnade durch Jesus Christus und der Heilige Geist ist unser Lehrer. Wir müssen es nur zulassen. Und im 1. Korinther 10 bestätigt er das. Paulus sagt, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden sind, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn ihr euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Ist das nicht eine Ermutigung? Und jedes Mal, wenn wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes die Prüfung bestehen, bekommen wir eine Belohnung im Himmel. Es wird alles aufgeschrieben. Und Jakobus schreibt, freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird. Und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat. Weiterhin müssen wir uns ganz bewusst machen, was in Psalm 24 steht. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Und es gibt ja da so ein schönes Lied von Heinz Schenk, es ist ja alles nur geliehen. Ja, wir sind nur Verwalter. Als Gott Adam und Eva schuf, setzte er sie als Verwalter seines Eigentums ein, um für sie zu sorgen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Paulus schreibt, wie ihr wisst, haben wir ja auch gerade in der Bibelschule den Korinther durchgenommen. Und du kennst sicher diese Stelle, wo er schreibt, wer gibt dir das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du tust, von Gott? Wie kannst du denn damit angeben, als hättest du es von dir selbst? Jesus hatte viele Geschichten erzählt, wo wir verantwortlich sind und Rechenschaft ablegen müssen. Alles, aber auch alles, was du heute tust, selbst einfache, normale Alltagsdinge, haben Auswirkungen im Himmel. Wenn wir in kleinen Dingen treu sind, werden uns größere Dinge anvertraut werden und haben dadurch auch eine größere Verantwortung. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man auch viel verlangen. Je mehr einem Menschen anvertraut ist, desto mehr wird von ihm gefordert. Je mehr Gott uns gibt, umso mehr Verantwortungsbewusstsein erwartet er von uns. In Lukas 16,10 steht ein Vers, den man sich gut merken sollte. Wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, der wird es auch in großen Dingen sein. Es fängt also immer beim Kleinen an. Und wer im Kleinen unzuverlässig ist, der ist es auch im Großen. Und um uns aus unserem Leben das Beste zu machen, rentabel zu machen, müssen wir uns immer vor Augen halten, wie kurz unser Leben verglichen mit der Ewigkeit ist. Eigentlich ist dein Leben nur wie ein Traum, wie ein Wimpernaufschlag. Wir müssen unseren Vater wirklich einmal bitten, uns helfen, das Leben hier auf Erden mit seinen Augen zu sehen. Wir sind eigentlich hier nur auf eine Durchreise. Und deshalb schrieb Petrus, führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor dem bestehen könnt. Und in jenem Augenblick sollten wir daran denken, dass wir nicht Bürger dieser Welt sind, sondern Bürger der himmlischen Welt. Stellen wir uns die Frage, wer kommt zuerst in deinem Leben? Die Antwort sollte immer heißen, Jesus Christus ist die Nummer eins. Und dann kommt alles andere. Und in Philippa heißt es, dass die Ungläubigen nur ihre menschliche Neigung dienen, der Bauch ist ihr Gott. Statt der Herrlichkeit bei Gott wartet auf sie Spott und Schmach. Wir dagegen, die Gott dienen, haben jetzt schon Rechte im Himmel. Bei Gott. Und von dort aus erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen Körper, der vergänglich ist, verwandeln, sodass er genauso unvergänglich wird wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Wir haben hier eine Aufgabe, 2. Korinther, wir sind Botschafter an Christi Stadt, jeder einzelne von uns. Aber wie oft haben wir traurigerweise unseren König schon verraten und müssen um Vergebung bitten? Wie oft haben wir schon die Verlockung dieser Welt nachgegeben? Im 1. Petrus 2 steht, ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Hier auf dieser Erde werden wir nie hundertprozentig zufrieden sein, auch wenn wir versuchen, Jesus nachzufolgen. In dieser Welt werden wir alle Schwierigkeiten, Leid und Ablehnungen erleben. Wir werden auch erleben, dass sie scheinbar Gottes Verheißungen nicht erfüllen und Gebete scheinbar nicht erhört werden. Aber dies ist nicht das Ende. Wir sind für was Besseres geschaffen. Einige glückliche Momente werden wir auch hier erleben. Aber das ist nicht zum Vergleich, was Gott für uns bereithält. Paulus sagte, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Das rentable Leben ist von Gott nicht gemeint, dass wir hier im weltlichen Sinne Wohlstand und Erfolg haben. Wir sollten uns nicht auf weltlichen Ruhm konzentrieren, nicht mal im kirchlichen Dienst. Schauen wir uns mal die Bibel an. Paulus war treu. Und was geschah? Er musste ins Gefängnis. Johannes der Täufer folgte seinem Herrn und wurde geköpft. Wie viele treue, gläubige Menschen starben als Märtyrer? Verloren alles oder hatten am Ende nichts vorzuweisen? Wieso das alles? Hebräer 13, 14 gibt eine Antwort darauf, denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lage, wie immer wir sind, Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Liebe Freunde, denkt ihr immer daran, dass das Leben ganz manchmal hart sein kann? Zweifel können manchmal in solchen Situationen aufkommen, wenn wir gerade so in so einer Krise drin stecken. Vielleicht stellst du dir die Frage, ist es wirklich wert, mit Jesus zu leben? Wie viel muss ich doch noch dafür aufgeben? Aber voller Überzeugung sage ich, es ist gewinnbringend, mit Jesus zu leben. Nicht hier, aber wenn wir nach Hause kommen. Da fällt mir eine alte Geschichte ein, die ich mal gelesen habe. Ein Missionar befand sich auf der Rückreise zufällig mit einem amerikanischen Präsidenten auf dem gleichen Schiff. Und als sie in den Hafen einlaufen, wurde der Präsident von jubelnden Menschen, einer Kapelle, wehenden Fahnen empfangen. Und sogar die Presse war anwesend. Ein roter Teppich wurde ausgerollt. Den Missionar beachtete aber niemand. Er war sehr traurig und zerfloss in Selbstmitleid und beschwerte sich bei Gott. Da erinnerte Gott ihm liebevoll, du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Und wir können diese Herrlichkeit auch in der Natur sehen. Aber am besten können wir sie in Jesus Christus sehen. In Christus sind Gottes Barmherzigkeit und Liebe wirklich zu uns gekommen. Er ist das Licht der Welt. Er zeigt uns Gottes Wesen. Gottes Sohn wurde Mensch und lebte unter uns Menschen. Und wir sollen als seine Botschafter seine Herrlichkeit verkünden, preisen und vor allem zu seiner Ehre leben und nicht für unsere. Die Weigerung, Gott die Ehre zu geben, ist Rebellion. Und genau diese Sünde hat den Teufel zu Fall gebracht. Und uns auch manchmal. Alle haben wir schon für unsere eigene Ehre zum Ruhm und Anerkennung gelebt, anstatt zur Ehre Gottes. Sind wir doch ehrlich. In Römer 3 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ein rentables Leben ist es, zur Ehre Gottes zu leben. Das sollte unser Lebensziel sein. Wir ehren wir Gott am meisten, gut, dass ihr fragt, indem wir Jesus Christus ähnlich werden. Wenn wir neu geboren sind, fängt bei uns Schritt für Schritt ein Reifeprozess an. Paulus schreibt in der Gemeinde von Korinth, wir sehen alle in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Und als wir Christen wohnen, wohnen wir auch ein Teil der Familie Gottes. Und das hat mich am meisten gefreut, weil ich ein Einzelkind war und deshalb sehr traurig war. Aber jetzt bin ich glücklich, denn jetzt habe ich viele Geschwister zu lieben. Johannes schreibt, wir wissen, dass wir den Tod hinter uns gelassen haben und das unvergängliche Leben erreicht haben. Wir erkennen es daran, dass wir unsere Brüder lieben. Und Paulus sagt, nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und Ehre Gottes. Petrus sagt, alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Jesus stand genau an einer Weggabelung wie wir. Würde er Gott ehren und seinen Auftrag erfüllen? Er hatte gewusst, dass er ans Kreuz musste. Er hätte auch flüchten können. Er hätte es umgehen können. Aber er wich nicht zurück und nicht für ein bequemes, ich-bezogenes Leben entschieden. Wir müssen uns genauso entscheiden. Gott zwingt dazu niemand. Wollen wir unseren Kopf durchsetzen? Oder willst du zur Ehre Gottes leben? Mit dem Blick auf seine Verheißung. Leben wir weiter für uns oder für Gott? Echtes Leben fängt damit an, wenn wir uns Jesus Christus hingeben. Empfange Jesus Christus als deinen Herrn und deinen Erlöser. Empfange die Vergebung durch ihn und empfange den Heiligen Geist. Der Pastor und Schriftsteller Tozer sagte, der Grund, warum wir immer noch kämpfen, immer noch suchen, immer noch nicht vorwärts kommen, liegt daran, dass sie noch nicht an das Ende ihrer Möglichkeiten gekommen sind. Immer wenn es uns so gut geht, dann denken wir nicht daran. Erst wenn es uns schlecht geht, meistens, dann wird gebetet. Wir versuchen immer noch Befehle zu geben und Gott ins Handwerk zu fuschen. Oft regieren wir, Ärger und Wut kommt manchmal in uns auf, wenn es nicht so klappt, wie wir wollen. Manchmal werden wir neidisch, wenn andere mehr haben. Warum hat der, warum habe ich nicht? Wir wollen immer die Größten sein. Und oftmals werden wir verbittert und wir verfallen den Selbstmitleidsgeist. Wir wollen einfach nicht zugeben, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Stolz ist ein riesiges Hindernis für eine völlige Hingabe an Gott. Wenn wir uns Jesus wirklich hingeben, erleben wir, dass er ein Bruder, ein Freund für uns ist. Gott ist Liebe. Geistliche Reife kommt nicht von selbst. Im Fall Jesu war der Weg sehr schwer, den er gegangen ist, dass er sogar buchstäblich Schweiß, Blut schwitzte. Hingabe ist manchmal Schwerstarbeit. In unserem Fall ist es ein harter Kampf gegen unser eigenes Ich. Wir sind oftmals das eigene Problem. Gott gebraucht hingegen Menschen. Er erwählte Maria Mutter für Jesus. Und warum hat er sie als Mutter erwählt? Sie antwortete dem Engel, ich will mich ganz Gott zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Geben wir also unser Leben ganz in Gottes Hände. Nichts, aber auch gar nichts hat mehr Kraft im Leben. Und darum sagt Jakob deshalb, ordnet euch Gott unter. Lernen wir doch einfach Ja zu sagen zu Gott. Und nicht immer dahinter, ja Gott, aber. Gib ihm deine Vergangenheit. Gib ihm deine Gegenwart. Gib ihm deine Zukunft. Und gib ihm deine Stärke und deine Schwächen. Gib ihm deine Ängste, deine Verletzung, deine Träume, deine Angewohnheiten. Gib ihm alles, halte nichts zurück. Wenn du dich Jesus ganz anvertraust, kannst du alles überwinden. Dann können wir mit Paulus übereinstimmen, der sagt, allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Er hat gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. In Lukas 9 steht, wer mir nachfolgen will, muss sich Tag und Nacht seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz tragen und auf meinen Weg hinter mir hergehen. Und das ist nicht immer leicht. Manchmal ist es genau das Gegenteil von dem, was ich gerade wollte. Das Allerwichtigste in unserem Leben ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nicht ab und zu mal, nicht nur mal sonntags. Nein, so lässt sich keine Freundschaft aufbauen. Sondern wir müssen unser ganzes Leben mit ihm teilen. Wir sollen immer in der Gegenwart Gottes leben. Ob wir Müll wegbringen, ob wir arbeiten gehen, ob wir Wäsche waschen oder abwaschen. Egal, was wir tun, es kommt immer auf unsere Einstellung an. Tun wir es oder tun wir es nicht? Oder tun wir es für Gott? Wir müssen aber in allem aufpassen, dass wir Gott nicht manipulieren, sondern in allem, was wir tun, soll unser Motiv sein, ihm zu ehren. Gott will, dass wir sein Wort aussprechen. Sprich die Dinge, die Gott sagt. Sprich die Dinge des Glaubens, der Hoffnung und der Verheißung, anstatt der Worte des Zweifels, der Angst oder der Unsicherheit. Hast du dir mal bewusst gemacht, welche Worte du über dein Leben, über deine Ehe, über deine Gemeinde aussprichst? Es ist besser zu schweigen, als Worte des Zweifels oder Negatives auszusprechen. In Sprüche 18 steht, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du viel durch sie erreichen. Aber was immer du tust, was immer du aufbaust, es geht allein um Jesus. Denkt immer daran und vergisst es nicht. Trefft eine Entscheidung. Geht von dort, wo du gerade bist, weiter. Bleib niemals stehen. Du kannst nicht stillstehen und Gottes Verheißung in Besitz nehmen. Gott vermehrt und erweitert unser Leben ständig. Jeder Tag ist neu. Jeder Tag ist eine neue Chance. Und ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles und darum setze ich die Hoffnung auf ihn. Wir gehen von einer Stufe zur nächsten. Du kannst nicht stehen bleiben, wo du bist. Und du musst das ergreifen wollen, was noch in der Zukunft liegt. Es gibt keine Gnade mehr, wenn du bleibst, wo du jetzt bist. Das Volk Israel fand kein Manna mehr, um in der Wüste zu bleiben. In Josua steht Nummer 5, deine Gnade liegt stets von dir im verheißenen Land. Du musst dich verändern. Verfange dich nicht in Rituale oder Methoden. Es bleibt täglich dynamisch und lebhaft mit dem Heiligen Geist. Strecke dich weiter nach Gottes Absichten aus und wachse darin. Was für die Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. In Josua 6 steht, alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte hinein und niemand hinaus. Da sagte der Herr zu Josua, jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und allen seinen Kriegsleuten in deine Hand. Blicke über das Natürliche hinaus. Erkenne, dass er deine Nation gegeben hat. Erkenne, dass er deinem Haus Rettung gegeben hat. Fange an, die Umwandlung zu sehen. Wenn du es nicht zuerst siehst, kannst du es niemals haben. Gott möchte, dass du den Traum lebst, den er in dein Herz gelegt hat. Du musst unbedingt lernen, Zweifel und Unglauben in dir zum Schweigen zu bringen. Bau dein Leben auf Gottes Wahrheit auf. Wenn du dein Leben auf der Wahrheit Gottes aufbaust und nicht auf der Tatsache deiner Umstände, dann kannst du hineingehen und Gottes Verheißung für dein Leben in Besitz nehmen. Es ist die Wahrheit von Gottes Wort, die dich frei machen wird. Du kannst dir die Wahrheit dieses Wortes aneignen und sie wird dich frei machen. Vollkommen frei machen und Gott kann dich wiederherstellen. Gott kann dich heilen. Gott wird dir eine Zukunft schenken. Wir müssen aber Gottes Partner sein, um unsere Bestimmung zu erfüllen. Gott hat alles getan, was er tun kann. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde, um an seinem Kreuz zu sterben und von den Toten aufzuerstehen. Er ermöglichte dadurch uns allen, uns von Gott gegebene Zukunft und unser von ihm bestimmten Schicksal zu erlangen. Aber du musst auch was dafür tun. Du musst auch deinen Preis bezahlen. Es gibt Dinge, die du abschneiden musst in deinem Leben. Bei jedem ist es etwas anderes. Um auf die nächste Ebene der Absichten Gottes zu kommen, musst du etwas aufgeben. Zum Beispiel vielleicht ist es eine Denkweise. Vielleicht ist es etwas im Bereich des Dienens oder Gebens. Es gibt immer einen Preis zu bezahlen. Aber bei allen Dingen geht es nie um uns. Es geht bei allen Dingen darum, den Namen Jesus Christus zu verherrlichen. Es geht darum, wo wir gerade sind, ihn berühmt zu machen. Preise Gott ständig. Lass dein Lob auf deine Lippen sein. Konzentriere dich darauf, den König aller Könige und Herren aller Herren zu preisen. Es ist Gottes Wille für dich, auf eine höhere Ebene zu kommen. Es ist der Wille Gottes für dich, dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Wachstum zu Wachstum gehst. Um die Qualität deines Lebens zu verändern, musst du die Qualität deiner Gedanken verändern. Viele von euch haben lange schon darauf gewartet, dass sich die Umstände ändern. Aber Gott sagt, nein, es ist vonnöten, dass sich die Dinge innerlich verändern. Wir sind ein Produkt unseres Denkens und nichts verändert sich, bis wir unsere Denkweise ändern. Ja, hallo, wacht auf und lasst uns Gott vertrauen, damit wir höhere Gedanken denken können, damit wir Gottes Gedanken denken können. Dadurch werden unsere Umstände, unsere Gesundheit, unser geistliches Leben, unsere Familie, unsere Finanzen, unser Dienst und unser Schicksal dauerhaft verändert. Lasst uns glauben, dass sich diese Dinge ändern. Denkt mal einen kleinen Augenblick nach, in welche Bereiche deines Lebens möchte Gott eindringen, um deine Gedanken gegen seine Gedanken auszutauschen. Erinnere dich, seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Seine Wege sind höher als deine Wege. Einige von uns gebrauchen eine göttliche Strategie für einen göttlichen Durchbruch. Du musst aufhören, so zu denken, wie du bisher gedacht hast, und anfangen zu denken, wie Gott denkt. Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen, weil sonst nichts und niemand in der Lage ist, uns zu Gott zu bringen. Keine guten Taten, keine Religion, gar nichts. Die beiden größten Gebote, die unser Gott gibt, lauten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer kann aber von sich behaupten, diese Gebote vollkommen gehalten zu haben, und sei es für einen einzigen Tag? Aber Gott weiß das und er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Am Sonntag ging die Olympiade zu Ende. Stell dir mal vor, Du wolltest in so einer olympiadischen Mannschaft mitmachen. Und es würde voll genügen, wenn wir da einmal im Trainingscamp hingehen würden. Egal, ob wir jetzt in Form sind oder nicht. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt beim Hochspringen hingehen mit meinen 89 Kilo und wollte so ruhig mal, Hauptsache ist, ich könnte irgendwie mal die über die Latte mich wälzen. Und nun stellt euch mal vor, es gäbe keinen Anreiz mehr, es würde keine Medaille mehr geben. Jeder Teilnehmer würde den gleichen Preis erhalten. Wie motiviert würden die Athleten sein, wenn sie nichts mehr erhalten würden? Was wäre, wenn die Wahrheiten des Richterstuhls und der ewigen Belohnung in der Gemeinde Jesu irgendwie in Vergessenheit geriete? Wenn niemand mehr über sein Wort predigte oder was sagte, lehrte oder erörterte? Wie würde die Gemeinde Jesu aussehen? Für uns ist es im Moment immer alles so selbstverständlich, dass wir so die Fülle von Gottes Wort haben, dass wir es gar nicht mehr so schätzen. Solange wir niemals über Lohn nachdenken, solange wir nicht über ein rentables Leben nachdenken oder wir denken, im Himmel bekommen wir alle den gleichen Lohn, wird es uns an der Motivation mangeln, die Gott uns gerne geben möchte. Wie viele Christen kennst du wirklich, die mit solchen Feuereifer versuchen, Gott zu gefallen? Wie ein Olympiateilnehmer, der auf eine Goldmedaille aus ist. Und was würde in der Gemeinde Gottes geschehen, wenn die Christen wirklich so überzeugt wären, dass der Lohn, den Gott uns geben möchte, den Wert einer olympischen Goldmedaille um millionenfache übersteigt? Das, was uns die Motivation verschaffen kann, ist die Wahrheit. Wir müssen endlich begreifen und vollkommen ernst nehmen, was auf dem Spiel steht. Paulus bringt seine Sehnsucht danach zum Ausdruck: Wisst ihr nicht, dass die welche, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erhält? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Wo das Neue Testament spricht, dass wir Lohn erwerben sollten, wird dieser Lohn häufig in der Gestalt eines Siegeskranzes oder einer Krone dargestellt. Wenn die Athleten gewillt sind, ein strenges Training durchzuhalten, bloß um eine vergängliche Medaille zu erringen, dann sollten wir doch erst recht motiviert sein, um eine unvergängliche Krone zu erlangen. Eine Krone von überragendem Wert, der nie vergehen wird. In Timotheus steht: Übe dich zur Gottseligkeit, denn deine leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. In einer anderen Bibelstelle leuchtet es auf, wie Sieger willkommen geheißen werden, wenn sie nach Hause zurückkehren. 2. Petrus: Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals strauchen, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Hört ihr? Gott ruft uns so zu trainieren und zu laufen, dass wir eine Krone gewinnen, deren Herrlichkeit niemals verblasst. Ein reifer Gläubiger weiß um eine ungeheure Herausforderung. Es muss sich so ein Lebensstil entwickeln, verantwortungsvolle Disziplin entwickeln. Und Paulus sagt dazu: Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in der Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich ihn nicht, nachdem ich gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Das ist ein starkes Bild. Gebt euch nicht den Gefühlen eures Körpers hin. Du fragst deinen Körper nicht: Hast du jetzt Lust aufzustehen? Oder würdest du lieber weiter schlafen? Oder hast du Lust auf ein gesundes Frühstück? Oder hättest du lieber Schrippen mit Nutella? Unser Körper muss uns gehorchen. Wir haben die Verantwortung. Und genauso wie Paulus sollten wir äußerst entschlossen sein, so zu laufen, dass wir den Preis gewinnen. Ein ernsthafter Läufer würde nicht mit einem Rucksack auf den Schultern laufen. Was immer uns belastet oder niederdrücken will, müssen wir entfernen. Unnötige Lasten wie Sünden, Sorgen, Schuld und Unversöhnlichkeit schränken uns ein, gut zu laufen. Der Wettlauf ist eine Realität und der Herr wird die krönen, die ihn gewinnen. Und deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die leicht umstrickten Sünden ablegen und mit Ausharren laufen. Den vor uns liegenden Wettlauf, in dem wir hinaufschauen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und damit will ich für heute enden und sagen Amen.